Liebe Zuhörer unseres Radios, Jörg Croissant geht in dem Buch Die priesterliche Frau die Tugenden der Frau durch unter dem Titel Die Früchte des Geistes. Zunächst die Schweigsamkeit und sie zitiert dazu einige Stellen aus der Heiligenschrift. Nur das vom Schweigen genährte und ihm gereinigte Wort kann Frucht bringen und das Himmelreich aufbauen. Dann berichtet sie von der Erfahrung einer Frau mit Namens Veronika. Ich habe mich immer für eine Frau der Kommunikation gehalten. Kontaktaufnahme, Ausdruck, Beredsamkeit, Wortwahl, Vorstellungsvermögen, Liebenswürdigkeit, alles fiel mir leicht. Doch wie arm war ich, was das Zuhören anbelangt. Allmählich entdeckte ich, dass die wahre Kommunikation, in der das Wort Kommunion steckt, in Wirklichkeit in der Schweigsamkeit begründet ist, genau wie das Handeln der Betrachtung entspringt und darin verankert ist. Ich will es näher erklären. Ich habe eines Tages bemerkt, dass mir, wenn ich ohne die Geräuschkulisse von Radio, Kassetten oder Musik bügelte, oft gute Ideen in den Kopf oder ins Herz kamen. Gute, zutreffende Einfälle. Darum beschloss ich für die folgende Fastenzeit, mir oft Zonen der Stille einzurichten, zum Beispiel keine Tagesschau, keine Besuche per Telefon, kein Fernsehen am Wochenende. Das war nicht immer leicht zu verwirklichen, aber ich habe mich daran gehalten und das hat mir eine ganz besondere, tiefe und beruhigende Freude eingebracht. Nach und nach bekam ich Geschmack an der Stille. Ich lernte darin, meinen Jesus wiederzufinden, seine Liebe und Sehnsucht nach mir. Sie berichtet dann, dass das bis hinein in die Gestaltung ihrer Sexualität sich positiv ausgewirkt hat. In der letzten Fastenzeit haben wir, ohne darüber zu reden, beschlossen, nicht darauf einzugehen, wenn einer von uns ein Wort zu viel oder etwas Verletzendes sagen würde. In 8 von 10 Fällen hat mein ursprüngliches Temperament die Oberhand behalten. Die anderen Male jedoch, wenn ich mich zurückgehalten konnte, habe ich festgestellt, dass das Schweigen meines Herzens und meinem Herzen Zeit zum Umkehren gab. Ich konnte sehen, wie sich ein Anflug von Wohlwollen, ein Körnchen Geduld, ein Aufwallen von Erbarmen in mich einschlich und entfaltete. Kann die Liebe nicht auch in der Selbstbesinnung gefeiert werden? Die Feier der Liebe in der Selbstbesinnung, soweit dieser Text, dieses Zeugnis von Veronika, die sich einfach Zeiten der Stille geschaffen hat, um dann selbst auch still zu sein und nicht das Herz auf den Mund zu tragen und alles gleich hinauszureden. Der nächste Abschnitt ist für mich von fundamentaler Wichtigkeit, von großer Bedeutung. Es geht um den Frieden. Das friedbringende Herz der Frau. Wie mit der Schweigsamkeit ist es auch mit dem Frieden. Sie zitiert dann den heiligen Seraphim von Sarov. Finde zum Frieden und Tausende um dich herum werden sich bekehren. Nochmals diesen starken Satz. Finde zum Frieden und Tausende um dich herum werden sich bekehren. Das hört sich zwar übertrieben an, ist jedoch die wirksamste Haltung, die es gibt. Wir sind empört über den Krieg und beten für den Frieden, ergreifen ihn aber nicht in unserem Herzen, während Gott ihn uns doch mitten in den Widrigkeiten, Leiden und Widersprüchen selbst schenkt. Wir würden es gern sehen, wenn die Nationen für den Frieden wirkten, sind aber selbst nicht bereit, uns auf den inneren Kampf gegen alles dem Frieden abträglich einzulassen, vor allem in den Beziehungen zu unseren Allernächsten. Wir erwarten von den Regierenden mutiges Handeln, sind aber nicht bereit, unsere Sicherheiten aufzugeben, um den wahren Frieden zu finden. Wir beten für den Frieden, nehmen aber vorbehaltlos alles auf, woraus Zwietracht entsteht. Schlechte Gedanken, üble Nachrede, Anschwärzung, Verurteilung und Verdächtigungen. Wir wissen, dass der Frieden um den Preis der zuweilen heldenhaften Verschwiegenheit zu erlangen ist, sind jedoch unfähig, ein Geheimnis für uns zu behalten. Der Kampf für den Frieden hält so lange an, bis Gott uns befriedet hat. Wer ein Vorkämpfer für den Frieden werden will, mache sich auf den Krieg gegen sich selbst gefasst, nämlich gegen seine eigenen schlechten Neigungen, die zu Tod und Zerstörung führen. Er soll damit beginnen, und dann zitiert sie Psalm 141,3, an seinen Mund eine Wache zu stellen, um in die Stille zu gehen und sich in der Gegenwart dessen, der der Friede ist, einzurichten. Der Herr kann das Reich des Friedens durch Herzen aufrichten, denen Friede geworden ist, zunächst in unseren Familien, dann in der ganzen Welt. Wir müssen die Pfeile des Feindes auf die gleiche Weise unschädlich machen, ohne uns innerlich treffen zu lassen, wie bei einem Stein, der ins Wasser geworfen wird. Die Wasseroberfläche wird eine Weile gekräuselt und wird dann wieder vollkommen glatt. Ein Herz, das zum Frieden gefunden hat, lässt nicht zu, dass das Böse zunimmt und sich ausbreitet. Es ist wie ein Schwamm, der die Bitterkeit der Sünde aufsaugt und die Fesseln des Hasses zerreißt. Solche Herzen werden zu Friedensbringern, wie die Lavendelhändler in der Provence. Sie erfüllen das ganze Haus unmerklich mit Duft. Auf die gleiche Weise verwandelt die Frau mit der Ausstrahlung ihres Herzens die Wesen und die Situationen durch ihre bloße Anwesenheit, nicht nur durch ihr Tun, sondern durch ihr intensives Sein. Das ist zum Beispiel der Grund, wenn sie mit Menschen zu tun haben, die, ich sage es jetzt mal so ein bisschen poetisch, vor dem brennenden Dornbusch stehen, die in der Anbetung stehen, die wirklich geisterfüllte sind, in der Anwesenheit dieser Menschen fühlen sie sich wohl, weil die Kraft Gottes durch sie strömt. Und das merken die Menschen, das merkt die Umgebung. Mat Robar hat gesagt, wenn in jeder Familie nur eine einzige Seele von Gott erfüllt ist, so wird sie das ganze Haus mit Gott erfüllen. Soweit dieser Text, den ich für ganz fundamental halte, weil sie im geistlichen Leben damit sozusagen noch die Wegrichtung vorgegeben haben, den Frieden, diesen tiefen Frieden des Herzens. In der Seelenburg der Heiligen Teresa von Avila, in der sie ja das Einswerden der menschlichen Seele mit Gott in 7 Stufen beschreibt, ist das sozusagen das Ziel, die Endstufe, ganz tief in Gott gegründet sein. Und dann wird es ja so wie bei diesem Wasser sein, da mag dann an der Oberfläche ein Sturm sein, da mögen Wellen gehen, aber den tiefsten, innersten Grund der Seele wird es nicht mehr erreichen. Und das wirkt dann nach außen hin ausstrahlend. Das spüren die Menschen. Ich denke etwa an Mutter Angelika bei EWTN, dem amerikanischen Fernsehsender. Das haben die Menschen gespürt. Da ist jemand, der ist in den Herrn verliebt. Und es tut ihr wirklich weh, wenn irgendwelche blasphemischen Darstellungen waren. Diese Betroffenheit, die ist dann nach außen hin weitergegeben worden. Die Menschen haben es ihr abgenommen. Sie ist authentisch. Das ist diese Erfahrung dieses tiefen inneren Berührtseins von Christus. Und damit sollen wir die ganze Umgebung im Brand stecken. Deshalb wird auch der Böse alles tun, und da geht es schon um den geistlichen Kampf, um sie aus diesem inneren Frieden herauszureißen. Deshalb überlegen sie immer wieder auch am Abend, was sie jetzt aus dieser Freude, aus diesem Getragensein von Gott herausgerissen hat, und legen sie den Tag zurück mit all dem, was belastend war, dass das ja jetzt unterbrochen wird, dass sie dann wieder neu starten können. Das heißt nicht, dass sie diesen Frieden immer wieder verspüren können. Ich denke auch an Phasen intensiver Reinigung, wo, wie Teresa von Avila es beschreibt, die Seele durch eine große Dunkelheit und Trockenheit hindurch muss. Da werden sie nicht unbedingt immer jubeln, aber sie können dieses tiefe Getragensein spüren, und diese Zeiten werden nicht ewig anhalten. Und selbst wenn sie selber in dieser Dunkelheit und dieser Schwierigkeit stecken, wird die Umgebung den Frieden, den der Herr in ihnen wirkt, trotzdem spüren. Also das, wissen Sie, das ist ein letztes Gut, ein oberstes Gut. Es ist nämlich schon in gewisser Weise die Vorwegnahme der himmlischen Herrlichkeit. Dort werden Sie einen Frieden haben, eine Freude, die jedes Begreifen übersteigt. Und das ist jetzt schon möglich, da bin ich mir ganz sicher. Und zwar auch, wie sie schreibt, in den größten Stürmen, in den größten Widerwärtigkeiten. Das Bild des Herrn, der im Boot schläft, ist ein ganz wichtiges Symbol, eine Urschiffre, ich möchte fast sagen, so ein Archetyp. Mag auch das Boot des Lebens hin und her geworfen werden, wir können doch ruhig sein, schlafen, wie Christus im Boot schlafen, wenn er bei uns ist. Wir werden nicht untergehen. Wir werden nicht untergehen. Deshalb nochmals, Serafim von Sarov, finde zum Frieden, und Tausende um dich herum werden sich bekehren. Das ist ein oberstes Ziel, wenn Sie bekehren wollen, evangelisieren wollen. Es segne und behüte Sie der mächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.